Hallo, herzlich willkommen zur letzten Vorlesungswoche. Hallo in der Algebra. Ah, ich sehe ein paar mehr Gesichter, ein paar andere Gesichter als sonst. Mhm. Die Überschneidung habe ich angesprochen. Es gab noch ein paar mehr, da ist ein bisschen was zu tun bei der Veranstaltungsplanung. Okay, schön, dass Sie da sind. Dann gucken wir uns doch jetzt den Satz von Sylow nochmal an. Letzte Woche haben wir den bewiesen und dann habe ich ja schon angedeutet, dass wir diesen besonderen Untergruppen, die wir da gefunden haben, jetzt einen Namen geben und dass wir uns dann auch die Formulierungen im Satz nochmal anschauen. Das wird dann alles ein bisschen kompakter. Erstmal haben wir den Satz von Sylow so formuliert, dass wir angefangen haben mit einer Gruppe, mit der Gruppenordnung, mit einer Primzahl und wir haben mit dieser Primzahl klein p und dann p hoch a, wobei a eine natürliche Zahl ist oder 0. Mit p hoch a haben wir die größte Potenz von p bezeichnet, die die Ordnung der Gruppe teilt. Und da gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Die Primzahl teilt die Gruppenordnung, dann ist der Exponent mindestens 1, dann ist der ganze Satz ein bisschen interessanter. Oder die Primzahl teilt die Gruppenordnung nicht, dann ist es immer noch alles richtig, was da steht, aber halt im Spezialfall, dass die größte Primzahlpotenz, die die Gruppenordnung teilt, 1 ist. Und dann stehen da haufenweise Aussagen. Es gibt irgendwelche Untergruppen, irgendwas ist primiert. Irgendwas ist in irgendwas enthalten, irgendeine Anzahl ist kongruent zu 1 in Gruppe P. Und das gucken wir uns dann gleich nochmal näher an. Denn diese besonderen Untergruppen, die wir da gefunden haben, die kriegen jetzt einen Namen, das sind die sogenannten P-Sylow-Untergruppen. Was mache ich also? Ich habe eine endliche Gruppe, ich habe eine Primzahl, ich schaue mir die größte Potenz dieser Primzahl an, die die Gruppenordnung teilt. Und dann weiß ich, dass es Untergruppen dieser Ordnung gibt und die heißen dann P-Sylow-Untergruppen. Gleich kommen haufenweise Beispiele. Dann sehen wir auch, wie man das mit den verschiedenen Primzahlen macht. Wir sehen, wie groß diese Sylow-Untergruppen sind und wir sehen, wie man den Satz benutzen kann, um zu zeigen, manchmal kann man damit zeigen, dass es nur eine gibt oder um irgendwie einzuschränken, was die Möglichkeiten sind, wie viele es gibt. Sie haben das in der Übungsserie ja schon gesehen, dass das naheliegende Fragen sind. So kommt man also zu den Sylow-Untergruppen und damit wiederhole ich jetzt nochmal, was ich inzwischen bestimmt schon 10-mal gesagt habe. Wir haben jetzt also zwei Resultate, die uns Untergruppen einer vorgegebenen Ordnung liefern. Möglichkeit 1, man hat einfach nur so eine Primzahl und sucht eine Untergruppe von dieser Primzahlordnung in der Gruppe. Das liefert der Satz von Cauchy. Möglichkeit 2, man sucht eine Untergruppe, deren Ordnung die größte Primzahlpotenz ist zu der vorgegebenen Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Findet man auch, das ist dann eine P-Sylow-Untergruppe. Dann haben wir noch Notationen für die Menge aller P-Sylow-Untergruppen für eine feste Primzahl p. Dafür schreiben wir einfach Sy unten Index P in runden Klammern. Damit, wenn wir das jetzt haben, können wir die Aussagen im Satz von Sylow nochmal anders, teilweise ein bisschen kompakter, ein bisschen griffiger formulieren. Das möchte ich jetzt machen, das nenne ich Kommentar zu diesem Satz. Was wird jetzt Aussage A? Da steht ja, es gibt eine Untergruppe von jeder Ordnung P hoch A, es gibt also eine P-Sylow-Untergruppe. Und das könnte man auch kurz schreiben als die Menge der Sylow-Untergruppen ist nicht leer. Im Extremfall, dass die Primzahl die Gruppenordnung gar nicht teilt, stimmt das auch. Denn dann ist die triviale Untergruppe, die nur aus dem neutralen Element besteht, die einzige P-Sylow-Untergruppe. Okay, was ist mit B? In B steht, alle Untergruppen von G der Ordnung P hoch A, also alle Sylow-Untergruppen, sind in G konjugiert. Das haben wir jetzt für jede Primzahl. Halten wir wieder die Primzahl klein p fest. Dann haben wir jetzt also verschiedene Möglichkeiten, das zu sagen. Man könnte sagen, wenn ich mir zwei P-Sylow-Untergruppen hernehme, finde ich immer ein Gruppenelement, was die eine auf die andere konjugiert. Eine Möglichkeit. Noch eine Möglichkeit. Die Wirkung der Gruppe G per Konjugation auf der Menge Syl-PG ist transitiv. Eine andere Art, das zu sagen. Ich schreibe einfach mal beides hin. Ja, ich sehe keine Einwände. Die Wirkung von G auf Syl-PG per Konjugation ist transitiv. Entschuldigung, meine Hände sind sehr kalt, deswegen kann ich noch nicht so gut und flüssig schreiben. Es wird gleich besser. Dann können wir noch mal üben. Gedanken, was transitiv heißt, wer übersetzt mal für mich? Ganz allgemein, wenn ich eine Wirkung einer Gruppe auf einer Menge habe, was bedeutet transitive Wirkung? Ist ein paar Vorlesungen her und wir haben das nicht so oft benutzt, das Wort. Daran liegt es wahrscheinlich, ne? Das ist einfach zu weit weg jetzt. Wir nennen die Wirkung einer Gruppe auf einer Menge transitiv, genau dann, wenn es nur genau eine Bahn gibt. Und das heißt, deswegen dieses, das heißt, für eine P und Q aus der Menge der Gesylow-Untergruppen gibt es ein Gruppenelement, das die eine auf die andere abbildet. Das bedeutet, dass alle in einer Bahn zusammen sind. Jede P-Untergruppe von G liegt in einer Gesylow-Untergruppe. So, harmlos, wichtig, gehört auch zu diesen Dingen, die man unterschätzt. Wenn Sie später, falls Sie später noch mehr Gruppentheorie machen wollen und bei mir so eine entsprechende Vorlesung hören, dann kommt da die nächste Abkürzung um die Ecke. Dann ist es nämlich nur noch P, Syl, G. Jetzt beherrsche ich mich. Und was sagt D? Bei D ist interessant. Die Anzahl dieser Untergruppen, also die Mächtigkeit der Menge Syl, PG, ist genau der Index des Normalisators von einer in D und die Anzahl des Kongruenz zu 1 mit P. Tatsächlich gilt es sogar noch mehr. Das schreibe ich beim Kommentar mit dazu. Dann können wir das nämlich in dem Beispiel gleich direkt anwenden. Das macht es eben deutlich einfacher. Wir fangen an mit einer Person und dann haben wir die Anzahl von allen ist das gleiche wie der Index des Normalisators von dieser einen, mit der wir angefangen haben. Das ist egal, welche wir nehmen. Index wird immer gleich sein. Das ist Kongruenz 1 mod P. Wir suchen also nach Teilern der Gruppenordnung. Das steht hier, das ist Lagrange. Die Kongruenz zu 1 sind mod P, das steht hier drüben. Und dann kriegen wir Kandidaten für die Anzahl der Gesylow-Untergruppen. Und wir können, wenn wir jetzt nach diesen Teilern suchen, noch ein bisschen mehr Info mit reinschieben. Denn das hier ist ja die Ordnung von G geteilt durch die Ordnung des Normalisators. Und jetzt können wir Lagrange nochmal verwenden, denn U liegt doch in seinem eigenen Normalisator. Das heißt, dass wir die Ordnung von U auf jeden Fall als Teiler der Ordnung hier unten sehen. Und deswegen können wir uns, ja, deswegen können wir, wenn wir jetzt nach Teilern von G suchen, wir kennen ja diese Untergruppe hier unten im Allgemeinen nicht, den Normalisator von U. Das kann U selber sein, das kann auch eine wesentlich größere Untergruppe sein. Da haben wir erstmal keine Ahnung. Wenn wir also nach Teilern suchen, der Gruppenordnung, die das hier hinten erfüllen, dann ist diese Einschränkung, dass wir hier noch durch die Ordnung des Normalisators teilen dürfen, keine besonders große, keine, die uns wirklich konkret weiterhilft, weil wir über die Gruppe hier unten vielleicht nicht so viel wissen. Aber es gibt eine Grenze. Und diese Grenze ist die Ordnung von U selbst. Denn U liegt auf jeden Fall hier drin. Das heißt, wenn wir durch die Ordnung von U teilen, dann haben wir eine gute erste Schranke. Wenn wir uns dann die noch übrig gebliebenen Teile angucken und das mit überprüfen, dann kommen wir wirklich auf die Kandidaten für die Zahlen. Und das macht das Leben einfacher. das waren erstmal meine Kommentare und Umformulierungen. Jetzt, wo wir das Wort Pesylo-Untergruppe kennen, das ist halt so eine Sache. Also ganz oft in so einer Vorlesung muss man sich entscheiden, motiviere ich erst das Konzept und beweise so ein paar Sachen, mache Beispiele und dann führe ich ein Wort dafür ein und mache dann weiter oder führe ich erst Wörter ein, ohne dass man weiß, ob das wirklich interessant ist und dann beweist man Dinge und so. Und wir haben hier jetzt eine Mischung gesehen. Mal mache ich so, mal mache ich so. In diesem Fall haben wir ganz klar erst bewiesen, dass es überhaupt ein sinnvolles und schönes Konzept ist. Stichwort, sinnvolles und schönes Konzept. Hier kommen haufenweise Beispiele. Und der Plan ist, unter anderem deswegen habe ich mich zwischendurch so beeilt, ich wollte jetzt am Ende einfach Zeit haben, um in Ruhe diese Beispiele anzugucken, weil man den Satz und was der kann, erst wirklich versteht, wenn man sich ein paar Beispiele angeguckt hat. Da reicht nicht eins und es reichen auch nicht kleine Zahlen, sondern man muss da wirklich mehrfach sich durcharbeiten und durchdenken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert und um sich auch selbst sicher zu fühlen, denn selbst solche Aufgaben zu lösen. Und das Thema ist so wichtig, dass man sich im Prinzip darauf verlassen kann, dass wenn das Thema Gruppen zur Sprache kommt, dass dann der Satz von Sydow irgendwie dabei ist. Das betrifft sowohl das Staatsexamen mit dem schriftlichen Teil, als auch die mündliche Prüfung jetzt am Ende der Alte. So, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wenn man wirklich noch Zeit für das Thema Gruppen hat, dann ist sehr wahrscheinlich, dass da was aus dem Umfeld von Sydow dran kommt. Also sollten wir wissen, wie man damit umgeht. Und nein, ich werde es in der Prüfung nicht bitten, den Satz zu beweisen, denn dann ist die Prüfungszeit um. Mindestens. Aber es könnte sein, dass ich nach der Idee frage. Und natürlich möchte ich wissen, ob Sie den anwenden können. Also üben wir das jetzt. Und ich habe extra jetzt so viel Zeit eingeplant, in der Hoffnung, dass Sie mich dann noch mit Fragen löchern. Beginnen wir mit einem Beispiel, wo die Gruppenordnung klein ist. Die Gruppenordnung ist nur 20. Und ich fange immer an mit einer Primfaktorzerlegung. Ja. Ja, ich kann das noch größer machen. Gerne. Das wäre die nächste Kategorie. Ist die gut? Noch eins? Ja. Ja. Man kann halt nicht mehr so viel gleichzeitig sehen, aber das stört vielleicht gerade nicht. Okay. Okay, Gruppenordnung 20. Das ist übersichtlich. 4 mal 5, also 2 Quadrat mal 5. Jetzt spielen wir zuerst das Spiel, für welche Primzahlen ist was interessant und wir unterscheiden zwischen Anzahl und Ordnung. Denn es gibt so viele AnfängerInnenfehler, die da passieren. Also, AnfängerInnenfehler Nummer 1. Ich frage hier bei dieser Gruppe nach Sydow 3 Untergruppen und dann wird mir gesagt, gibt's nicht. Ist natürlich Quatsch, Sie wissen das besser, oder? Welche Ordnung haben in einer solchen Gruppe, einer Gruppe mit 20 Elementen, die 3 Sydow Untergruppen? Und wie viele gibt es? Also los, die Primzahl ist 3. Und diesen einen Fehler, den machen Sie jetzt nicht, auf den ich gerade hingewiesen habe. Sie dürfen andere Fehler machen. Hier passiert Ihnen nichts. Also, wie groß sind die 3 Sydow-Untergruppen und wie viele gibt es? Nee, das steht nicht in dem Beispiel drin. Das frage ich jetzt extra. Was müssen Sie machen? Gucken Sie in die Definition. Sie brauchen die größte Potenz von 3, die die Gruppenordnung teilt. Was ist das? Ja.
Potenz ist 0, was ist das denn 1?
Genau, der Exponent ist 0. Vorsicht, bitte differenzieren zwischen der Potenz und dem Exponenten. Genau, aber so wie Sie es gesagt haben, habe ich Sie verstanden. Wir reden über 3 hoch 0, der Exponent ist 0. Die größte 3-Potenz, die die Gruppenordnung teilt, ist 1, 3 hoch 0. Deswegen haben die 3 Sydow-Untergruppen Ordnung 1. Und es gibt nur eine, das ist nämlich einfach die triviale Untergruppe. Der Spezialfall ist wichtig, weil es ständig falsch rumkommt. Und ich nutze jetzt auch schon mal diese Abkürzung, auf die ich gerade hingewiesen habe. Das ist 3 Sydow-Untergruppe. Ich schreibe auch nochmal dahin, einfach weil wir das jetzt üben, das ist das erste Beispiel. Die Ordnung ist 1, was das gleiche ist wie 3. 3 hoch 0. Also nochmal, bitte differenzieren zwischen der Ordnung selber, das ist 1, also 3 hoch 0, das ist die größte 3-Potenz, der Exponent ist 0. Und ich weise darauf hin, weil nämlich gleich der nächste Fehler kommt, der oft gemacht wird. Gucken wir uns mal die Primzahl 2 an. Auf die Anzahl der Sylow-Gruppen gucken wir gleich noch, aber jetzt interessiert mich, wie groß die Sylow-Untergruppen sind, also welche Ordnung die haben. Einmal für die Primzahl 2 und einmal für die Primzahl 5. Bitte beantworten Sie mir also zuerst diese Frage. Wie groß sind die 2 Sylow-Untergruppen dieser Gruppe G mit 20 Elementen? Wieder in die Definition gucken und dann auf die richtige Potenz gucken und wie ist da die Lage? Ja.
Sind es 2 hoch 4, also 16?
Danke für diese Frage. Was sagen die anderen? Ist 2 hoch 4 die richtige Antwort? Kann eine Gruppe der Ordnung 20 eine Untergruppe der Ordnung 2 hoch 4 haben? Da schütteln jetzt Leute den Kopf. Warum haben sie den Kopf geschüttelt? Richtig. 16 ist kein Teiler von 20, deswegen geht es nicht. Es muss ja immer noch ein Teiler der Gruppen sein. Das ist 8. Ist 8 ein Teiler von 20?
2 hoch 2 ist dann nicht
8. Ich habe 2 hoch 3 verstanden.
Nee, 2 hoch 2.
2 hoch 2, genau. Man guckt hin, das ist das Freundliche an der Primfaktorzerlegung. Da steht das ja schon da. Die größte 2-Potenz, die die Gruppenordnung teilt, ist 2 hoch 2. Also ist die Ordnung der 2 Sylow-Untergruppen 2 hoch 2, also 4. Trotzdem danke ich Ihnen sehr. Das war tatsächlich ein neuer Fehler. Ich finde immer super, wenn neue Fehler gemacht werden, denn dann werden die möglicherweise danach nicht wieder so oft gemacht, wenn sie einmal in der Öffentlichkeit passieren. Danke. Und danke, dass auch die anderen mit aufgepasst haben und mitgedacht haben, was spricht vielleicht dagegen? Die Ordnung der Untergruppe muss die Ordnung der großen Gruppe teilen, Lagrange, und das erledigt dann manche Fehler von selbst. Gut, ja, alles, was hier passiert, passiert nicht in der Prüfung, denke ich mir, oder? Hoffentlich. Oder jedenfalls nicht von den gleichen Personen. Wir werden sehen. Okay, also erstmal vielen Dank. Wir haben jetzt die Ordnung der 2 Sylow-Untergruppen. Ups. Und dann machen wir weiter mit 5. Die Ordnung der 5 Sylow-Untergruppen von G. Los, machen Sie neue Fehler. Überraschen Sie mich. Oder machen Sie es richtig, ist auch erlaubt. Ja, Sie dürfen auch die richtige Antwort geben. Ja.
Das sollte jetzt 5 sein.
Das sollte 5 sein, warum?
Weil 5 hoch 1, ja.
Das sprechen Sie es zu Ende, weil 5 hoch 1?
5 hoch 1 die Ordnung der.
Genau, 5 hoch 1 ist die größte Potenz von 5, die die Gruppenordnung teilt. Also ist das die Ordnung einer 5-Sylow-Untergruppe. Ja, okay. So, beliebte Fehler. Am Anfang habe ich schon gesagt, wenn die Primzahl die Gruppenordnung nicht teilt, ist ein beliebter Fehler zu sagen, dann gibt es das irgendwie gar nicht. Das ist der erste Fehler. Ein weiterer Fehler ist, dass man anstatt der Ordnung irgendwie sich auf den Exponenten versteift und den nimmt. Das ist normalerweise auch falsch. Genauso wie es passieren kann, dass man sich nur auf die Primzahl unten bezieht und dann immer denkt, die Ordnung der Sylow-Untergruppen sei die Ordnung, also sei einfach diese Primzahl, was auch meistens falsch ist. Okay, dann haben wir jetzt schon ein paar Fehler gesehen, das ist gut. Und wir hatten richtige Antworten, das ist auch gut. Und bevor wir jetzt weitermachen und uns um die Anzahl kümmern, gebe ich den Warnhinweis, Ordnung einer Sylow-Untergruppe und Anzahl ist auch nicht dasselbe, bitte nicht verwechseln. Das eine ist die Ordnung von einer solchen Gruppe, das andere ist die Anzahl von allen. Und die Notation ist so, dass man das eigentlich auch nicht verwechseln kann, aber es passiert trotzdem. Ich habe noch nicht so genau verstanden, warum. Was für Fragen haben Sie, bevor wir jetzt weitermachen? Erstmal keine. Dann kümmern wir uns jetzt um die Anzahl. Da ist auch schon ein bisschen was vorbereitet, und zwar für die Primzahl 5. Und wir können dann ja gleich bei der Primzahl 2 mal gucken, zum Spaß. Weil wir es können. Bei der Primzahl 5 steht ja jetzt, wir wenden den Satz von Sylow an und wir suchen jetzt nach Teilern der Gruppenordnung. Und hier wird schon angewandt, worauf ich hier oben hingewiesen habe, Man kennt die Ordnung des Normalisators vielleicht nicht von einer 5-Zügerfunterwoche, aber man weiß, dass diese Ordnung mindestens 5 sein muss. Die muss durch 5 teilbar sein. Ich kriege also eine gute erste Schätzung, was für Teiler ich mir angucken muss, wenn ich die Gruppenordnung erstmal durch die Ordnung von einer P-Sylow-Untergruppe teile, in diesem Fall 5, dann kriege ich also 20 durch 5, das ist 4 und ich muss mir nur noch Teiler von 4 anschauen. Denn dieser Bruch hier, diese Zahl, die da rauskommt, ist ein Teiler von der Ordnung von G geteilt durch die Ordnung von U. Das kommt durch Umform einfach raus. Und deswegen haben wir jetzt da die Kandidaten eingeschränkt und es bleiben nur noch bleibt übrig, Teiler von 4, natürliche Teiler von 4, naja, 1, 2 und 4. Und dann muss das Ganze auch noch kongruent zu 1 sein, 0 durch 5. Und jetzt sehen wir, wie schön man die Infos zusammenpuzzeln kann und dass dann plötzlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten übrig bleiben. Oder? Ich habe jetzt die Auswahl 1, 2 und 4, ich muss kongruent zu 1 sein, 0 durch 5, da bleibt nur die 1 übrig. In diesem Fall können wir also ganz schnell schließen, dass es nur genau eine 5-Sylow-Untergruppe gibt. Und wenn es nur eine gibt, dann ist die ein Normalteiler. Denn wenn das nicht so wäre, müsste ich ja zu der zweiten, dritten, fünften durch Konjugation hinkommen. Das steht in Teil B. Aber ein Normalteiler bewegt sich ja bei, also wenn es nur eine gibt, dann... Ich habe nur eine. So, wenn die nicht normal wäre, dann könnte ich die jetzt per Konjugation wegbewegen und würde eine andere Untergruppe der gleichen Ordnung kriegen. Das müsste also auch eine Sylow-Untergruppe sein für die gleiche Primzahl, aber das geht nicht, weil es nur eine gibt. Also bleibt die bei Konjugation fest. So, das war die Richtung. Und dann gibt es noch die andere Richtung. Ich habe jetzt argumentiert, wenn es nur eine gibt, ist die normal. Genau, und das Argument, was ich vorher angedeutet hatte, war die andere Richtung. Wenn man eine findet und sieht, dass die normal ist, dann ist es die einzige. Und da ist das Argument, dass die Gruppe transitiv per Konjugation nach der Menge von allen wird. Wenn ich eine habe, die normal ist, dann komme ich von da per Konjugation nicht mehr weg, also kann es dann nur diese eine geben. So, also hat man hier wirklich eine Äquivalenz. Es gibt eine normale Sylow-Untergruppe für eine Primzahl, genau dann, wenn das dann auch die einzige ist. Heißt, dass der Satz von Sylow ein Instrument sein kann, um zu zeigen, dass die Gruppe einen interessanten Normalteiler hat. Und das ist, also, ja. Ich feiere sowas. Ich freue mich, wenn ich Methoden habe, um Normalteiler zu finden. Genauso wie Homomorphismen. Die Kerne von Homomorphismen sind Normalteiler. Da freue ich mich auch. Das Thema kommt später auch nochmal wieder. Wollen wir einfach nur, weil wir gerade dabei sind und das können, uns mal die möglichen Anzahlen für 2 Sylow-Untergruppen noch angucken? Wir haben ja gerade nichts anderes zu tun. Okay. Wir haben jetzt also im Beispiel gerade gesehen, das steht da schon, dass die Anzahl der 5 Sylow-Untergruppen von G so würde man das hinschreiben. Oder man schreibt einfach aus, es gibt nur genau eine 5-Sylow-Untergruppe. Das ist auch in Ordnung. Und jetzt interessieren wir uns für die Anzahl der 2-Sylow-Untergruppen. Das ist jetzt ein bisschen schmierzettelmäßig, Sie sehen das schon. Und jetzt quatschen wir uns da mal zusammen durch. Wir wenden an, was da oben steht. Was ist denn meine erste Näherung? Welche Teile der Gruppenordnung muss ich mir überhaupt nur angucken? Bei der Primzahl 5 hatte ich eine Sylow-Untergruppe der Ordnung 5. Ich habe also die Gruppenordnung durch 5 geteilt. Was mache ich hier? Ich suche Teiler von, ja, von was? Vorschlag?
Die Ordnung der 2-Sylow-Untergruppen war ja 4. Mhm. Das heißt, wieder als Näherung könnte man sich quasi durch 4 anschauen.
Gruppenordnung?
Gruppenordnung
geteilt durch Ordnung einer 2-Sylow-Untergruppe, also durch 4. Dankeschön. Wäre 5.
Okay. Die Zahl, die ist nur durch sich selbst und 1. In den ganzen Zahlen.
In den natürlichen Zahlen. Genau. Vielen Dank. In den ganzen Zahlen hätten wir noch?
Minus 1 und minus 5.
Dankeschön. Genau. Wir suchen nach natürlichen Teilern. Da haben wir nur 1 zu 5. Und beide erfüllen, dass sie kongruent zu 1 sind, mod 2. Denn das heißt einfach nur, dass man ungerade ist. Deswegen hat man bei der Primzahl 2 auch häufig nicht so viele Einschränkungen wie bei den größeren Primzahlen, sondern ganz oft ist es so, dass man so ein paar Kandidaten hat und alle überleben erstmal, weil alle ungerade sind und man ja, nichts weiter einschränken kann. Aber immerhin, wir haben jetzt also eine oder 5 2-Sylow-Untergruppen und wir haben genau eine 5-Sylow-Untergruppe und das ist eine Einschränkung der Struktur der Gruppe. Und jetzt schreibe ich einfach mal was hin, was so ein Antwortsatz sein könnte. Ich frage dann ja vielleicht sowas wie, wie viele Zwei-Sülow-Untergruppen gibt es? Und dann ist jetzt eine mögliche Antwort. Aus dem Satz von Sülow kann ich schließen, dass es eine oder fünf gibt. So, dann hat man also in der Theorie erstmal alles getan, was man bis dahin konnte. Möglicherweise frage ich dann noch weiter. Möglicherweise frage ich dann, können Sie eine der Möglichkeiten ausschließen oder gibt es tatsächlich für beides Beispiele? Das ist schon für Fortgeschrittene. Hier geht beides. Es gibt für beide Möglichkeiten Gruppen mit dieser Struktur. Wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie mich bei Gelegenheit. Das war Teil A. Dann gucken wir Teil B an. Da ist die Gruppe größer, es passiert viel mehr interessantes Zeug. Wir haben nämlich hier 83 Elemente. Da haben wir eine Primfaktorzerlegung von 2 hoch 2 mal 5 mal 19. Wir haben insbesondere drei interessante Primzahlen, die wir uns angucken können. Die anderen Primzahlen sind natürlich auch interessant, aber die Sülow-Untergruppen nicht, weil es die triviale Untergruppe. So, da können wir also auch wieder loslegen. Und bei den zwei Sülow-Untergruppen hätten wir jetzt die gleiche Situation wie vorher. Wir würden einfach alle ungeraden Teiler von Gruppenordnung geteilt durch 4 als Möglichkeiten rausbekommen, könnten da vielleicht erstmal nichts ausschließen. Deswegen fangen wir in der Analyse auch mit den größeren Primzahlen an, weil man da häufig schnell auf wenige Möglichkeiten kommt. Tatsächlich können wir das hier sehr schnell einschränken. Wir fangen an mit einer 19 Sülow-Untergruppe, nennen sie P, und wenden den Satz von Sülow an. Es geht also jetzt um Teiler von Gruppenordnung geteilt durch 19. Und dann prüfen wir die Teiler, die da möglich sind, die natürlichen Teiler, daraufhin, ob sie kongruent zu 1 sind, modulo 19. Und da sehen wir hier zwei Möglichkeiten. Die Teiler, die das erlauben, sind 1 und 20. Beides geht. Das heißt also, dass wir das jetzt da auf zwei Möglichkeiten eingeschränkt haben. Und bei der 5 sieht es genauso aus. Auch da gucken wir wieder, was sind die Möglichkeiten. Wir teilen die Gruppenordnung durch 5, gucken uns die Teiler an. Und dann sehen wir auch wieder, dass da zwei mögliche Teiler übrig bleiben. Also zwei Teiler von dieser Zahl, die kongruent zu 1 sind, mal 5. Der eine ist wieder 1, den hat man immer. Und der andere ist in diesem Fall die Zahl 76. Und wenn man so eine, also wenn ich so eine Situation sehe, dann ist mein erster Reflex immer zu sagen, Moment, kann es sein, dass ich für zwei verschiedene Primzahlen sehr viele Sülow-Untergruppen habe? Denn mein Instinkt sagt mir häufig, dass das nicht geht. Und oft geht es auch wirklich nicht. Wir sehen gleich, warum und wie man argumentieren kann. Manchmal passt es dann doch und man erlebt eine Überraschung. Aber das ist hier so ein bisschen die Intuition. Wir haben also einmal Untergruppen der Ordnung 19 und davon ganz viele. Und wir haben Untergruppenordnung 5 und davon auch sehr viele. Und wollen gucken, ob das überhaupt geht. Denn alles, was wir da finden, muss ja noch irgendwie in die Gruppe passen. Zuerst verwenden wir die Besonderheit, die wir hier haben, dass diesmal die Primzahlen nur mit einfacher Potenz in der Gruppenordnung stecken und dass deswegen die Sülow-Untergruppen wirklich nur als Ordnung diese Primzahl haben. Also einmal 5 und einmal 19. Und wir beginnen jetzt das Ganze zu analysieren für die Primzahlen 19, glaube ich, genau. Wir nehmen also jetzt an, und wenn da steht Annahme, dann sehen Sie schon, wohin die Reise geht. Wir nehmen an, dass wir viele 19 Sülow-Untergruppen haben und viele 5 Sülow-Untergruppen. Und dann werden wir sehen, dass wir insgesamt zu viele Gruppenelemente haben. Das passt alles überhaupt nicht in die Gruppe B rein. Also beginnen wir zu zählen. Und die Idee beim Zählen ist die möchte ich noch so ein bisschen erklären, bevor wir wirklich loslegen. Die Idee beim Zählen ist, dass ich versuche zu verstehen, wie die Elemente in den Sülow-Untergruppen aussehen. Und ich mache das jetzt mal für die 19, weil wir damit gleich anfangen. Ich habe jetzt also so eine Untergruppe, wie heißt sie? P, glaube ich. Mit 19 Elementen. 19 ist eine Primzahl, das wird jetzt gleich wichtig. Wie sieht diese Gruppe aus? Na, auf jeden Fall hat sie, weil sie eine Untergruppe ist, ein Element, das wir kennen, nämlich das neutrale Element der Gruppe. Und dann sind da noch lauter andere Leute. So, und wenn wir jetzt überlegen, alles, was da drin liegt, erzeugt eine Untergruppe davon. Und die einzigen natürlichen Teiler sind 1 und 19. Das heißt, die einzigen möglichen Ordnungen für Untergruppen davon sind 1 und 19. Und so kann man schlussfolgern, dass die Elemente da drin, wenn sie nicht das neutrale Element sind, alle Ordnung 19 haben müssen. Wir haben also zwei Kategorien von Elementen. Das neutrale Element, Ordnung 1, langweilig, liegt in jeder Untergruppe. Und dann haben wir 18 sehr interessante Elemente, die alle Ordnung 19 haben. Die erzeugen alle immer sofort die Gruppe. Und um diese Einteilung geht es mir. Neutrales Element liegt überall drin. 18 besondere Elemente, die hier drin liegen und die nicht noch in einer anderen 19-Sylow-Untergruppe drin liegen können. Denn wenn die in zwei gleichzeitig liegen würden, dann würden die jeweils diese Gruppe erzeugen. Dann wären diese Gruppen gleich. Was wir also jetzt uns überlegt haben, ist, dass wenn wir in diesem speziellen Fall, wo die Ordnung der Gruppe eine Primzahl ist, sehen können, wenn wir zwei verschiedene Sylow-Untergruppen haben für diese Primzahl und den Durchschnitt angucken, dann kann der Durchschnitt nur aus dem neutralen Element bestehen. Mehr kann er nicht drin liegen. Sobald er noch ein anderes Element reinrutscht, erzeugt das halt immer sofort die ganze Gruppe und dann sind die Gruppen sofort gleich. Das ist eine der Grundlagen für das Zielargument, das gleich kommt. Ist P1 auch eine 19-Sylow-Untergruppe? Und so können wir jetzt anfangen zu zählen. Und zwar zählen wir Elemente, die in 19 Sylow-Untergruppen liegen. Und wir wissen ja, einmal ist ja das neutrale Element, das ist langweilig. Uns interessieren die anderen, die besonderen Elemente, die mit Ordnung 19. Und pro Sylow-Untergruppe finden wir davon 18 Stück. Das haben wir gerade geklärt. Da überschneidet sich auch nichts. Die liegen immer nur in einer. Um also zu zählen, wie viele es gibt, zählen wir, wie viele Sylow-Untergruppen gibt es. Und dann mal Anzahl der Elemente. Okay, Anzahl der Elemente war 18, Anzahl der Sylow-Untergruppen war 20, also 20 mal 18 Elemente. Der Ordnung 19. So, jetzt kommt das gleiche Argument für die Primzahl 5. Analog für 5. Das ist die gleiche Idee. Wir haben da hatten wir auch so richtig viele. 76 Untergruppen. Und 5 ist auch eine Primzahl. Das heißt, wir können genau wie gerade schließen, wenn ich zwei verschiedene 5-Sylow-Untergruppen habe, dann haben die nur das neutrale Element gemeinsam. Die anderen 4 Elemente liegen so ganz getrennt. Und das habe ich jetzt 76 Mal. Ja, kommt was zusammen. 76 mal 4 Elemente der Ordnung 5. Und das ist hier irgendwo zusammengerechnet. Was steht denn da jetzt alles? Blablabla, die Rechnungen sind alle gleich. So, dann haben wir da am Ende also einmal, wie viele Elemente? 360. Genau, das kommt von der 19. Das sind schon 360 Elemente, das ist schon fast die ganze Gruppe. Dann kommen aber leider noch 304 Elemente dazu, die Ordnung 5 haben. Und das sind insgesamt weit über 600 und das passt in die Gruppe gar nicht rein. Und so konnten wir jetzt schlussfolgern, dass wir für die beiden großen Primzahlen, groß, 5 und 19, nicht gleichzeitig mehrere Sylow-Untergruppen haben können. Bei einer geht es vielleicht, aber bei der anderen nicht. Da ist da nicht genug Platz. Jetzt gucken wir uns den nächsten Fall an. Wir gucken uns mal den Fall an, dass wir 20, 19 Sylow-Untergruppen haben. Das heißt, bei der ganz großen Primzahl ist immer noch sehr viel los. Und dann wissen wir aus den Überlegungen von gerade, dass dann für die Primzahl 5 wir nur eine Sylow-Untergruppe haben, denn ansonsten hätten wir ja zu viele Elemente. Und jetzt sehen wir eine weitere Möglichkeit, wie man argumentieren kann, wenn man mit dem Satz von Sylow schon so ein paar Informationen hat. Denn jetzt haben wir für die Primzahl 5 nur eine Sylow-Untergruppe und die ist dann ein Normalteiler. Also wirkt die Gruppe darauf per Konjugation. Und jetzt können wir mal gucken, wie diese Wirkung aussehen kann. Das ist jetzt der nächste Teil des Arguments. Also, los geht's. 2019 Sülow Untergruppen. Und nur eine für die Primzahl 5 und die heißt Q. Jetzt ist Q ein Normalteiler von G. Haben wir vorhin geklärt, einzige Sülow-Untergruppe zu sein und Normalteiler sein ist gleichwertig. Und jetzt wirkt die ganze Gruppe und alle Untergruppen davon, das wirkt jetzt per Konjugation auf diesen Normalteiler zu. Der Normalteiler ist klein, der hat nur 5 Elemente. Was passiert da per Konjugation? Ein Element bleibt auf jeden Fall fest, nämlich das neutrale Element. Dann sind da nur noch 4 Hanseln, die irgendwie vertauscht werden können. So, was soll da jetzt passieren? Wir haben da eine Gruppe, wenn wir uns hier so eine Sülow-Untergruppe hernehmen, hat die 19 Elemente, die jetzt irgendwas Interessantes per Konjugation tun sollen, auf 4 Elementen. Da werde ich immer schon skeptisch. Und die Grundlage für meine Skepsis ist, dass die Bahnlängen bei P-Gruppen durch die Primzahl teilbar sein müssen. Das ist Folgerung 10 irgendwas. 1030 vielleicht? 1031? Da steht's. Folgerung 1030. So, wir tüdeln das jetzt nochmal auseinander. Wir haben hier im Q 4 nicht-triviale Elemente. Diese 4 Elemente können jetzt irgendwie bei Konjugation permutiert werden. Jetzt nehmen wir uns eine 19 Sülow-Untergruppe her, nennen sie wieder P. P operiert auf Q per Konjugation. P ist eine Gruppe der Ordnung 19. Das heißt, dass die Bahnenlängen Potenzen von die einzelnen Bahnlängen Potenzen von 19 sind. Das heißt, die sind 1 oder durch 19 teilbar. Und jetzt versuchen wir das mal auf 4 Punkte zu verteilen. Ja, viel Spaß. Da passt nichts rein, was durch 19 teilbar ist als Bahnlänge. Das geht einfach nicht. Die Bahnlängen können nur 1 sein. Und dann halt 4 Mal, beziehungsweise 5 Mal, wenn wir das 1 Element noch mit dazu nehmen. Ja, aber was bedeutet das, dass so eine Bahnlänge 1 hat? Das heißt, dass dieses Element per Konjugation überhaupt nicht wegbewegt wird, sondern es bleibt da und es ist allein in seiner Bahn. Das heißt, dass die Elemente aus P, wenn sie per Konjugation auf Q wirken, jedes Element auf sich selbst abbilden oder in anderen Worten, P zentralisiert Q. Einiges von dem, was ich gerade gesagt habe, explizit hin, weil das für mich so klar ist, aber Sie sehen das ja zum ersten Mal. Also schreibe ich jetzt ein bisschen mehr hin und Sie müssen mir sagen, wenn ich noch mehr hinschreiben soll, denn ich freue mich schon wieder zu sehr. Und jetzt können wir umgekehrt argumentieren, wenn alle Elemente aus P mit allen Elementen aus Q vertauschbar sind, dann heißt es ja umgekehrt auch, dass Q im Normalisator von P liegt. Und jetzt möchte ich mir die Ordnung des Normalisators von P mal angucken. Was steckt da jetzt alles drin? P ist auf jeden Fall in seinem eigenen Normalisator drin. Was war P? P war hier so eine 19-Sülow-Untergruppe. Die Ordnung ist also 19. Jetzt sehen wir im Normalisator von P also einmal den Teiler 19, der kommt von P. Dann sehen wir den Teiler 5, der kommt von Q. Und so können wir erkennen, dass der Normalisator von P in G eine durch 5 mal 19 teilbare Ordnung hat. Wie groß war nochmal die ganze Gruppe? Die ganze Gruppe hatte 4 mal 5 mal 19 Elemente. Wenn jetzt 5 mal 19 schon das hier teilt, dann bleibt für den Index also nur noch übrig 1, 2 oder 4. Mehr Zahlen sind nicht da, also mehr Möglichkeiten gibt es nicht von der Gruppenordnung her. Da passt doch jetzt das nicht zusammen, oder? Haben wir nicht angefangen mit, es gibt 20 19-Sylow-Untergruppen und P ist eine, das heißt, dieser Index hier ist 20. Also ist er nicht 1, 2 oder 4. Das ist der Widerspruch. Der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass es so viele 19-Sylow-Untergruppen gibt. Das heißt, auch wenn wir jetzt nicht zu viele Elemente haben per se in der Gruppe, sehen wir jetzt, dass mit der Wirkung nicht passt. Dieser Normalteil, der passt nicht in die Gruppe. Also der hier, Q, dieser Normalteil, der passt nicht in die Gruppe. Nicht mit dem Rest der Gruppe jedenfalls zusammen. So kann man da argumentieren. Das heißt, wir haben hier einen Widerspruch, denn von dieser Zahl wissen wir, dass sie 20 ist, sie U. So, okay. Können wir vielleicht noch irgendwas anderes Schönes machen? Da, da, da. Nächste Möglichkeit. Was haben wir denn jetzt schon gemacht? Die Primzahl 2 haben wir übrigens gar nicht angeguckt. Wir haben nur die Primzahlen 19 und 5 angeschaut. Erste Möglichkeit, für 19 und 5 gibt es haufenweise Sylow-Untergruppen, haben wir gesehen, geht nicht. Zweite Möglichkeit, für die 19 gibt es immer noch ganz viele und für die 5 halt nur eine, haben wir gesehen, geht auch nicht. Insgesamt sind jetzt also alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wie man viele 19-Sylow-Untergruppen haben kann. Wir haben immer Widersprüche bekommen. Das heißt, es gibt nur eine. Es gibt nur eine 19-Sylow-Untergruppe. Und diesen Normalteiler. Und jetzt kann man wieder dieses Konjugationsspiel spielen. Denn jetzt schnappe ich mir einfach so eine 19-Sylow-Untergruppe, nenne sie P, weiß, dass die normal ist und jetzt kann ich wieder irgendwas bei Konjugation drauf wirken lassen. Zum Beispiel kann ich eine 5-Sylow-Untergruppe hernehmen, kann die durch Konjugation wirken lassen, von mir aus auch eine 2-Sylow-Untergruppe, irgendwas. Das Schöne bei der 5 ist, dass man da sieht, wie das mit den Bahnenlängen funktioniert, denn die 5 passt in die 19 ja durchaus ein paar Mal rein. Wenn ich schaue, wie die Bahnenlängen sich da aufteilen könnten, wenn ich mir 19, also Modulo 5 angucke, dann sehe ich, das passt super. Ich könnte zum Beispiel 3 Bahnen der Länge 5 haben, dann bin ich bei 15 und dann habe ich noch so 4 einzelne Punkte, die fixiert werden. Ha, Moment. Wie war das noch in so einer Gruppe der Ordnung 19? Ein Element hat Ordnung 1, alle anderen Elemente haben Ordnung 19 und eins von denen erwische ich jetzt da bei dieser Wirkung per Konjugation, das muss ich festlassen, das muss eine Bahn der Länge 1 ergeben. Haben uns gerade überlegt. Das Maximum, was geht, ist 3 mal 5 und dann bleiben aber noch 4 Punkte übrig. Und mindestens einer von diesen Punkten, in Wirklichkeit 3, sind Gruppenelemente der Ordnung 19, die jetzt plötzlich mit so einem Element der Ordnung 5 vertauschbar sind. Denn per Konjugation etwas festzulassen, heißt ja, die beiden Elemente sind vertauschbar. Also habe ich wieder das gleiche wie vorher. Ich habe jetzt wieder 5 mal 19 in der Ordnung von so einem Normalisator und kriege den gleichen Widerspruch, den wir gerade hatten. Das heißt, es passt auch wieder nicht zusammen. Die einzige Möglichkeit, wie das passt, ist, dass wir eben auch nur eine 5-Sylow-Untergruppe haben. Ja, also es passt nicht mit vielen zusammen, wieder wegen dieses Indexes, der dann wieder aus ähnlichen Gründen für eine andere Gruppe bei 1, 2 oder 4 landet. Und die einzige Möglichkeit, die verträglich ist mit den Möglichkeiten, die wir haben, ist die 1. Das heißt also, wenn wir anfangen mit genau einer Sylow-19-Untergruppe, 19-Sylow-Untergruppe, wie auch immer, dann sehen wir mit diesem Argument mit der Konjugation, dass es dann auch nur eine 5-Sylow-Untergruppe geben kann, denn mehrere wären mit diesen Indexmöglichkeiten nicht verträglich. Und das liefert uns jetzt insgesamt einen ziemlich großen Normalteiler der Gruppe. Diese eine 19-Sylow-Untergruppe ist ein Normalteiler, diese eine 5-Sylow-Untergruppe auch, das Produkt von zwei Normalteilern ist ein Normalteiler. Jetzt haben wir da also so einen Normalteiler gefunden, der Ordnung 19 mal 5. Die Primzahl 2 interessiert uns immer noch nicht, erstaunlicherweise, eigentlich interessiert die mich immer sehr. Und wir haben nur mit dem Satz von Sylow und mit ein bisschen Kongruenzgedöns und mit ein bisschen Konjugation gezeigt, dass da eine Gruppe, von der wir nichts wissen außer der Ordnung, so einen großen Normalteiler hat. Das ist doch was. So fängt Gruppentheorie an. Letztes kleines Beispiel, das geht in eine ähnliche Richtung. Wir kennen wieder nur die Gruppenordnung und wir stellen uns jetzt so eine ähnliche Frage. Ich habe die gerade am Anfang nicht formuliert, weil wir noch am Üben sind. Aber wenn wir jetzt nochmal so drauf gucken, dann sehen wir, dass die beiden Beispiele, die wir uns angeschaut haben, etwas gemeinsam haben. Die haben nämlich gemeinsam, dass wir einen interessanten Normalteiler der Gruppe finden. Im ersten Fall war das eine normale Sydow-Gruppe für irgendeine Primzahl. Jetzt hatten wir das sogar für zwei Primzahlen. Wir haben einen großen Normalteiler gefunden. Und im nächsten Beispiel geht es auch wieder darum. Es geht um eine Gruppe mit einer vorgegebenen Ordnung und wir wollen sehen, dass die einen interessanten Normalteiler hat. Also einen, der nicht nur aus dem Einzelnen besteht und der auch nicht die ganze Gruppe ist. Das meine ich interessant. Und hier argumentieren wir wieder mit Sydow-Untergruppen, aber ein bisschen anders. Ich möchte Ihnen quasi jetzt Spielvariante Nummer 3 zeigen. Und es gibt da noch ungefähr 100.000 andere. Wir fangen an mit 3 Sydow-Untergruppen. Die Gruppenordnung ist 36. Wir haben also wieder eine Primfaktorzerlegung. Wir sehen 2 interessante Primzahlen und wir gucken diesmal auf die Primzahl 3. Bevor ich anfange weiterzusprechen, üben wir das jetzt nochmal. Welche Ordnung haben bei dieser Gruppe die 2 Sydow-Untergruppen? Welche Ordnung haben die? Ja? Ja, oh, es ist ein Finger gezeigt. Nehme ich auch. Ich kann sehen. Gut. Genau, die Ordnung ist 4. Mehrere Menschen haben mir 4 Finger gezeigt. Die Ordnung ist 4, denn 2 Quadrat, also 4, ist die größte Potenz von 2, die Gruppenordnung teilt. Das gleiche nochmal für die 3. Welche Ordnung haben die 3 Sydow-Untergruppen von G? Und wieder sehe ich ganz viele Finger. Genau, und ich kann zählen. Wunderbar. Dankeschön, die Ordnung ist 9. Und jetzt geht es um die Anzahl. Und wir haben hier 2 Möglichkeiten. Wir suchen ja interessante Normalteiler. Möglichkeit 1, wenn ich eine 3 Sydow-Untergruppe in die Hand nehme, sehe ich, die ist schon ein Normalteiler. Es gibt nur eine, dann bin ich fertig. Dann habe ich einen interessanten Normalteiler gefunden. Möglichkeit 2, ich schnappe mir eine 3 Sydow-Untergruppe und sehe, die ist nicht normal. Ich habe also noch keinen Normalteiler gefunden, keinen interessanten. Und dann argumentiere ich weiter. Denn wenn es nicht die einzige ist, dann heißt es ja, es gibt noch mehr. Und jetzt kann ich den Satz von Sydow benutzen und kann gucken, wie viele andere kann es denn noch geben. Also spielen wir das Spiel von gerade. Wir gucken uns Teiler der Gruppenordnung an. Gruppenordnung geteilt durch die Ordnung einer 3 Sydow-Untergruppe, also durch 9. Dann haben wir als mögliche Teiler 1, 2 und 4. Und dann gucken wir, was davon kongruent ist zu 1 modulo 3. Und dann haben wir die Möglichkeiten 1 und 4. Die Möglichkeit 1 ist raus. Wir haben gesehen, es gibt mehr als eine 3 Sydow-Untergruppe, also gibt es 4. Und jetzt kommt Kniff Nummer 3 mindestens. Diesmal gucken wir uns auch eine Konjugationswirkung an, und zwar von der Gruppe auf der Menge der 3 Sydow-Untergruppen. Das ist eine vierelementige Menge. Wir tun also so, als würden wir auf den Zahlen 1, 2, 3, 4 operieren, so wie die SYM4 es halt macht. Auf die Art und Weise kriegen wir jetzt einen Gruppenhomomorphismus von der Gruppe G hinein in die Gruppe SYM4. Und die Frage ist, was ist das für eine Wirkung? Könnte es sein, dass diese Wirkung trivial ist, dass also per Konjugation nichts passiert? Nein, das geht nicht, denn eine Gruppe wirkt transitiv auf der Menge ihrer Sydow-Untergruppen für jede Primzahl. Da kann man nicht jede Sydow-Untergruppe festlassen, wenn es mehrere gibt. Das geht also nicht. Das heißt, der Kern dieser Wirkung ist nicht die ganze Gruppe. Er ist kleiner. Und der Kern eines Homomorphismus ist ein Normalteiler. Wenn wir also schaffen zu zeigen, dass dieser Kern auch nicht nur aus dem Einzelelement besteht, dann haben wir gewonnen. So, könnte es sein, dass dieser Kern nur aus dem Einzelelement besteht? Was wäre denn dann los? Mit dem Homomorphiesatz für Gruppen haben wir doch immer, Gruppe modulo Kern ist isomorph zum Bild und das ist eine Untergruppe von, in diesem Fall, SYM4. Jetzt vergleichen wir mal die Ordnung. Wenn der Kern nur aus dem Einzelelement bestünde, dann wäre ja die Faktorgruppe G modulo Kern einfach die Gruppe selber, die hat 36 Elemente. Und die wäre jetzt isomorph zu einer Untergruppe vom Bild und das Bild liegt aber in der SYM4 und die hat nur 24 Elemente. Ja, da klappt doch jetzt irgendwas nicht. Die Gruppe G ist also zu groß, als dass der Kern nur aus dem Einzelelement bestehen könnte. Da muss noch irgendwas anderes drin liegen. Sprich, wir haben einen interessanten Normalteiler gefunden. Wir wissen zwar nicht so genau, wie er aussieht, aber da ist er noch. Und die Idee war, die Wirkung per Konjugation diesmal auf der Menge aller 3 Sydow-Untergruppen und dass wir uns vorher überlegt haben, wenn nicht sowieso eine 3 Sydow-Untergruppe normal ist, dann haben wir da 4 Stück, also haben wir so eine Wirkung auf 4 Punkte. Auch eine beliebte Methode. So, was für Fragen haben Sie? Wozu möchten Sie noch ein Beispiel sehen? Wo brauchen Sie noch mehr Details? Wollen Sie irgendwo noch mal so ein ähnliches Beispiel sehen, aber ein einfacher? Da können Sie mich jetzt kurz noch befragen und je nachdem, was es ist, antworte ich sofort oder nehme es mit und mache eine Podcast-Folge oder greife das dann an. Donnerstag auf. Da haben wir jetzt ja noch genug Möglichkeiten. Ja.
Das letzte Beispiel, die sehe ich ein bisschen schnell.
Das letzte?
Ja,
sie. Mhm. Okay, dann kann ich noch ein bisschen was dazu anschreiben. Also die Idee ist doch, dass wir sagen, wenn wir nur eine 3-Sudoku-Untergruppe haben, sind wir fertig, denn die ist dann normal. Also nehmen wir an, es gibt mehrere, oder nehmen diesen Fall, dass es mehrere gibt. Und dann habe ich erklärt, warum wir dann auf 4 kommen. War das noch in Ordnung? Soll ich dazu noch mehr anschreiben? Auch andere Menschen dürfen sagen, ich soll mehr anschreiben. Also die Anzahl der 3-Sudoku-Gruppen hier, in diesem Fall, wo die Gruppenordnung 36 ist, teilt, ja, unser übliches Ding ist doch, wir nehmen die Gruppenordnung, also 36, und teilen durch die Ordnung einer 3-Sudoku-Gruppe. Da haben wir am Anfang extra nochmal geklärt, wie groß die ist, das war 9. Das ist 4, was da rauskommt. Also haben wir einen Teiler von 4, einen natürlichen Teiler, also 1, 2 oder 4. Und die Anzahl ist aber gleichzeitig noch Kongruenz zu 1 mod 3. Das steht auch im Satz von Sudoku. Ich schaue mir jetzt also natürliche Teiler von 4 an, 1, 2 oder 4, und gucke, welche davon Kongruenz zu 1 sind mod 3. Und das sind nur 1 und 4. Wenn die Anzahl 1 wäre, hätten wir eine normale 3-Sudoku-Untergruppe. Haben wir aber nicht, also müssen es 4 sein. So lande ich bei 4. Gut. Und jetzt stelle ich mir quasi vor, dass ich den Sudoku-Untergruppen Namen gebe. Ja, warum mache ich das nicht einfach? Ich nenne mal die 3-Sudoku-Untergruppen T1, T2, T3 und T4. Ich nummeriere die so durch und jetzt habe ich eine Konjugationswirkung von der ganzen Gruppe auf dieser Menge und die ist transitiv. Ich muss also von jeder dieser Untergruppen zu jeder anderen hinkommen und anstatt immer zu sagen, dass ich T1 auf T2 werfe oder so, mache ich das wie mit Permutationen der Zahlen 1 bis 4 und stelle mir also vor, dass die Gruppe so wirkt wie eine Untergruppe von der Sym 4 auf den Punkten 1, 2, 3, 4 bei diesem Konjugieren. Aber ich weiß jetzt noch nicht, wie die genau wirkt. Ich weiß nur, ich komme von überall hin. Aber ansonsten habe ich noch keine Ahnung und deswegen mache ich das jetzt ordentlich mit einer Gruppenwirkung. Und eine Gruppenwirkung ist ja einfach ein Homomorphismus von der Gruppe irgendwo hin, also normalerweise die symmetrische Gruppe auf dem Kram. Aber hier vereinfache ich das und sage jetzt nicht symmetrische Gruppe auf dieser Menge, sondern ich sage Sym 4, weil ich einfach mir vorstelle, dass ich die Zahlen vertausche. So, das heißt, ich habe jetzt einen Homomorphismus phi von der Gruppe G in die Sym 4. Und der kommt von der Wirkung per Konjugation. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so ein Gruppenelement in die Hand nehme, gucke ich, wie das per Konjugation diese 4 Sudoku-Untergruppen vertauscht. Diese 4, 3 Sudoku-Untergruppen. Und dann schreibe ich die Permutation hin, die zu den Indizes passt. Und das ist dann das Bild unter Phi. So sieht der Homomorphismus aus. Und wir haben uns schon angeguckt, dass der Homomorphismus nicht trivial wirkt, man kann jetzt nicht alles immer auf die identische Abbildung werfen, denn dann würden die ja alle festbleiben und das geht nicht. Die Gruppe muss transitiv wirken, da muss wirklich schön vertauscht werden. Also ist der Kern nicht alles, wir gucken jetzt auf den Kern von Phi, und der Kern ist nicht alles. Wenn der Kern also auch nicht 1 ist, haben wir einen interessanten Normalkern. Also angenommen, der Kern besteht nur aus den Einzelnen. Bedeuten, dass alle anderen Gruppenelemente hier immer schön interessante Permutationen machen. Das ist ja das, was man sich wünscht. Aber die Frage ist, ob das geht. Jetzt kommt der Homomorphiesatz und sagt, G-Modulo-Kern ist isomorph zum Bild und das ist eine Untergruppe von Sym 4. Und die Ordnung von Sym 4 ist 24. Wenn der Kern 1 wäre, hätten wir also jetzt hier eine Gruppe, die aussieht wie die Gruppe G, insbesondere hat sie Ordnung 36, und diese Gruppe soll jetzt isomorph sein, also insbesondere gleichmächtig zu einer Gruppe, die eine Untergruppe von Sym 4 ist. Das heißt, man müsste jetzt in einer Gruppe der Ordnung 24 eine Untergruppe finden, der Ordnung 36. Das ist ja Käse. So sieht's aus. Das war das volle Argument. Aber ausgereizt. Ja.
Ein Süloch-Untergrund immer ist gut, aber.
Nochmal bitte?
Ob die Süloch-Untergrund immer arbeiten zu uns, also zum Beispiel.
Nee. Nein. Wenn die Primzahl nur in einfacher Potenz vorkommt, dann schon. Das Argument haben wir vorhin gesehen. Das liegt daran, dass Primzahlen als natürliche Teiler nur sich selbst und 1 haben. Und dann kommt der Satz von Lagrange. Wenn ich mir den Durchschnitt von 2 angucke, ist es eine Untergruppe. Die Ordnung muss also die Gruppenordnung teilen. Und dann bin ich durch die Teiler beschränkt. Dann habe ich halt immer sofort alles oder nur das Einzelelement. Aber wenn die Primzahlpotenz größer ist, dann wird es interessant. Zum Beispiel könnte ich ja bei 2 Gruppen der Ordnung 4 einen Durchschnitt haben mit 2 Elementen. Und dann haben die also 2 Elemente gemeinsam, nicht nur 1. Und das passiert auch in der Wirklichkeit. Genau, sehr schöne Frage. Da muss man beim Zählen aufpassen. Das heißt, wenn wir versuchen, solche Zählargumente mit den Elementen zu machen, bei Primzahlpotenzen, wo der Exponent größer ist als 1, dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein und müssen vielleicht Fallunterscheidungen machen nach dem Motto, ja, wenn die sich trivial schneiden, dann so. Und wenn nicht, dann sind es halt ein paar weniger, dann muss man irgendwie abschätzen. Manchmal geht es trotzdem, aber das ist dann schon so kleinteilig, dass ich Sie sowas nicht fragen würde. Denn diese Fallunterscheidungen dauern dann lange. Das ist was für später, für fortgeschrittene Gruppentheorie, wenn Sie Lust haben. Aber jetzt in diesem Rahmen, da würde ich solche C-Argumente nur abfragen, wenn es relativ naheliegend ist, im Sinne von, man kann die Elemente leicht zählen und man sieht auch schnell, dass es zu viele sind. Da will ich ja nur sehen, ob Sie die Idee verstanden haben. Also wie man zählt. Ja, noch was. Wir können die Zeit ruhig nutzen. Das einzige andere, was ich heute noch machen möchte, sind 2 Teaser, 2 Previews für den Sommer. Sonst ist nichts mehr zu tun heute. Also, was haben Sie noch? Was für Wünsche? Ja.
Können wir auf das vorherige Beispiel eingehen, wo Sie gesagt haben, dass es eine 1 und eine 5, dass es einmal 1 oder 5 und 2
Teaser. Ja, das können wir machen. Da ist nur die Frage, jetzt gucke ich einmal kurz in die Runde, ob das alle interessiert, ansonsten mache ich nämlich eine Podcast-Folge, dann können die, die Interesse haben, sich das anhören. Aber mache ich total gerne. Also schaue ich einmal hier in den Raum. Wer möchte noch gerne diese Beispiele sehen bei einer Gruppe der Ordnung 20? Wie ist das mit nur einer oder mit mehreren, 2 Süloff-Untergruppen? Wir haben ja vorhin gesehen, es gibt so 2 Fälle. Und ich habe dann gesagt, beide treten auch wirklich auf. Wer möchte es jetzt gerne sehen? Ah, sind doch mehrere Leute, ja, machen wir das. Klar. Dann machen wir es. Gebe ich Ihnen 2 verschiedene Geschmacksrichtungen, je nachdem, was Sie schöner finden in Ihrer Vorstellungskraft. Möglichkeit 1, Z, Modulo 20Z mit Addition. Das ist eine Gruppe der Ordnung 20. Die ist abelisch, die ist sogar zyklisch, denn ich kann sie erzeugen mit 20z plus 1. Die erzeugt das. Dieses Element, diese Restklasse, erzeugt diese Gruppe. Die ist also zyklisch. Insbesondere abelisch. Alle Untergruppen sind Normalteiler. Und jetzt gucke ich mir die Gruppenordnung an. Das ist eine Gruppe der Ordnung 20. Jetzt habe ich also eine 5-Süloff-Untergruppe und die ist normal. Ich habe eine 2-Süloff-Untergruppe und die ist normal. Also ist das der Fall, wo ich für beide Primzahlen jeweils nur eine habe. In abelischen Gruppen ist es immer so. Das heißt, wenn Sie nach Beispielen suchen, wo man immer nur eine Süloff-Untergruppe hat, basteln Sie sich eine abelische Gruppe der richtigen Ordnung. So, das ist mein erstes Beispiel für jeweils nur eine. Und jetzt mache ich noch mal ein anderes Beispiel mit einer etwas anderen Geschmacksrichtung, falls Sie es besser finden. Sie können das Ganze nämlich auch konstruieren in einer ausreichend großen symmetrischen Gruppe, indem Sie einen Zyklus dieser Länge nehmen. Manche Leute finden das schöner als Faktorgruppen von Z. Das heißt, wir können in Sum 20 das Erzeugnis betrachten von 1, 2, 3, bla bla bla, 19, 20. Das ist auch eine französische Gruppe der Ordnung 20, da haben wir auch nur jeweils eine Sylow-Untergruppe für die beiden Primzahlen, 2 und 5. Und die kann man auch explizit hinschreiben, genau wie oben, da kann man die auch explizit hinschreiben. Machen Sie das. Das ist eine super Übung. Wenn Sie stecken bleiben, sagen Sie Bescheid, dann habe ich eine Podcast-Folge, wo ich das auch noch alles erkläre. Mit großem Vergnügen. Denn Gruppenbasteln ist halt auch was, was man üben muss. Wir machen das ja manchmal in der Vorlesung, aber das muss man wirklich viel machen und verschiedene Sachen basteln mit verschiedenen Bastelaufträgen, was rauskommen soll, bis man so ein Gefühl dafür kriegt. Hier ist jetzt also der Auftrag, basteln Sie eine Gruppe der Ordnung 20 mit genau einer 2 und genau einer 5 Sylow-Untergruppe. Und hier sind zwei Möglichkeiten, diesen Bastelauftrag auszuführen. Und die Gruppe muss nicht zyklisch sein. Ich könnte Ihnen jetzt auch noch ein Beispiel basteln mit einer Gruppe, die nicht zyklisch ist und die es trotzdem erfüllt. Will das jemand sehen? Okay. Nicht zyklisch. Da bastel ich auch wieder in einer symmetrischen Gruppe, aber diesmal bastel ich das Erzeugnis von dem 5-Zyklus 1, 2, 3, 4, 5 und von Doppeltranspositionen, und zwar nehme ich 6, 7, 8, 9 und 6, 8, 7, 9. Diesmal kommt auch eine Gruppe der Ordnung 20 raus und wieder habe ich nur genau eine 5-Sylow-Untergruppe und genau eine 2-Sylow-Untergruppe, aber diesmal sind die 2-Sylow-Untergruppen nicht zyklisch. Aber die ganze Gruppe ist immer noch Arbeit. Ich habe zu viel Spaß, das tut mir wirklich leid. So, Beispiel für das andere. Okay? Beispiel für das normale 5-Sylow-Untergruppe, aber mehrere 2-Sylow-Untergruppen. Okay? Das war das andere. Dann mache ich das. Da gehe ich auch wieder eine symmetrische Gruppe. Wir suchen jetzt also eine Gruppe G, Ordnung 20, Anzahl der 5 Sylow-Untergruppen soll 1 sein, Anzahl der 2 Sylow-Untergruppen soll, was hatten wir gesagt, 4, nee, 5. Muss ja ungerade sein, also 5. Genau, die Möglichkeit mal 1 oder 5, und 1 wäre so ein Beispiel wie oben, wo die normal sind. Das heißt, das suchen wir jetzt noch. Und da bastle ich in der Gruppe Sym 5. Achso, da oben dieses Erzeugnis war übrigens in, ja, was nehmen wir, Sym 9 reicht. Sym 9. Und jetzt bastle ich sogar noch kleiner in Sym 5. Ich erkläre das kurz, aber nicht im Detail, sondern es ist eine Aufgabe für Sie, wenn Sie Interesse haben, dann selber weiter zu basteln. Und sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie stecken bleiben, dann mache ich dazu nochmal eine Podcast-Folge und puzzle das alles für Sie aus. Ich fange mit dem gleichen 5-Zyklus an wie da oben, 1, 2, 3, 4, 5. Aber diesmal möchte ich andere Elemente mit dazu nehmen, um auf eine Gruppe der Ordnung 20 zu kommen. Und dass da überhaupt eine Gruppe der Ordnung 20 rauskommt, behaupte ich jetzt, und ich sage gleich einen Satz dazu, aber das müssen Sie sich selber überlegen. Das können Sie mit dem, was Sie in der Vorlesung gelernt haben. Ich muss kurz nachdenken, ob das passt, was ich da im Moment. Ich habe was im Kopf und muss kurz überprüfen. Ich glaube, es ist 2, 3, 5, 4. Ja, ich glaube, das ist richtig. Man kann nämlich zeigen, dass die Untergruppe der Ordnung 4, die davon erzeugt wird, im Normalisator von der Untergruppe der Ordnung 5 liegt, die davon erzeugt wird. Und wenn man dann guckt, was da bei Konjugation passiert, dann sieht man erstens, dass da wirklich 20 Elemente rauskommen insgesamt. Man sieht zweitens, dass es mehrere 2-Sylow-Untergruppen gibt, dass also bei Konjugation das hier sich wirklich wegbewegt. Und man hat dann auch eine Strategie, um die Gruppenordnung auszurechnen, indem man nämlich sehen kann, dass man die Gruppe schreiben kann als Produkt von der Gruppe, die davon erzeugt wird und die normal ist, mal der Gruppe, die davon erzeugt wird, und dann kann man ja mal 10 3 nutzen. So, das wäre jetzt eine schöne kleine Hausaufgabe für Sie, sich zu überlegen, dass das wirklich ein Beispiel ist für das, was ich behauptet habe, nämlich für das, also quasi Bastelanleitung, Lösung, aber ohne ausführliche Ausführungen. Und da kann man ganz viel lernen. Und in meiner Aufgabensammlung sind noch mehr solche Aufgaben, die dazu da sind, dass man übt, diese Konzepte zu verknüpfen. Also Sylow und Konjugation und so. Okay? Als Denkanstoß zum Weiterüberlegen selber. Und Sie dürfen gerne Bescheid sagen und dann gibt es die super Spezial-Podcast-Folge dazu. Ja.
Aber könnten Sie das jetzt nur durch Beispiele so beweisen oder gibt es da auch strukturelles Argument, dass es beides gibt?
Ja, man kann da strukturelle Argumente finden. Also wenn man ein paar solche Beispiele gesehen hat, dann kann man strukturell zum Beispiel in ausreichend großen symmetrischen Gruppen immer so Gruppen basteln mit diesen Eigenschaften. Wenn die Eigenschaften zu kompliziert werden, geht es vielleicht irgendwann nicht mehr immer da. Da muss man vielleicht noch andere Konstruktionsmethoden verwenden. Aber hier, so mit zwei Primzahlen und ein paar Möglichkeiten für die Sylow-Untergruppen, da kann man in den symmetrischen Gruppen super viel basteln, quasi mit einer Anleitung, die, wenn man sie einmal verstanden hat, immer funktioniert. Ja, genau. Auch dazu gerne später mehr, aber das sprengt jetzt wirklich den Raum. Ist aber eine schöne Aufgabe. Das ist eine schöne Aufgabe. Zwei Primzahlen, P und Q, und dann soll man da sowas basteln. Einmal so, einmal so. Das ist cool. Danke für die Inspiration, danke für die Fragen. Gelegenheit für noch mehr Fragen. Das könnten Hausaufgaben sein, die ich dann vorbereite für Donnerstag, für die Fragestunde. Denn die ist ja nicht so lang, wir haben ja noch mehr vor. Und, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, mache ich auch die Gruppentheorie-Themengruppe am Donnerstag. Das heißt, auch da kann ich alle bis Fragen. Okay, ich glaube, dann ist jetzt Zeit für die kleinen Freebies. Vorstellen können, was wir da machen. Eine Free-New-Galois-Theorie und eine Zeit-Theorie. Und bei Galois-Theorie knüpfen wir im Prinzip da an, wo wir hier in der Vorlesung aufgehört haben, als wir über Vorbereitungen gesprochen haben. Das heißt, ich gehe da dann quasi nochmal rein, was waren die grundlegenden Konzepte, was ist eine Körpererweiterung, was ist der Erweiterungsgrad, was heißt es, dass ein Element aus dem großen Körper algebraisch ist über dem kleinen, was bedeutet das? Und dann gucken wir uns speziell Nullstellen von Polynomen an. Das ist ein wichtiges Thema und das geht wie so ein roter Faden durch die Vorlesung. Und da kommen dann mehrere Anwendungsfragen her. Und eine andere Anwendungsfrage, die man auch am Anfang der Vorlesung schon teilweise behandeln kann, ist die nach der Konstruierbarkeit mit Zirkel und Lineal. Hat jemand von Ihnen das schon mal gesehen? Konstruktion mit Zirkel und Lineal? Ah, okay, das ist witzig. Also, was haben Sie? Was ist Ihr Werkzeug? Ihr Werkzeug ist ein unmarkiertes Lineal. Das heißt, Sie können damit gerade Linien ziehen, aber Sie können nichts messen. Unmarkiertes Lineal, also ein Stock. Und dann haben Sie noch einen Zirkel. Und der Zirkel ist auch nur so, dass wenn Sie zwei Punkte haben, Sie halt dann den da so reinsetzen können. Das heißt, Sie haben dann den Abstand und können einen Kreis ziehen um den einen Punkt und der Radius ist dann die Distanz zwischen den beiden Punkten. Sowas können Sie machen. Sonst kann der Zirkel nichts. Man kann ihn verstellen, aber ansonsten ist damit nichts möglich. Sie haben also so einen einfachen Zirkel und einen Stock. Und damit ist jetzt die Frage, was kann man konstruieren? Wenn ich Ihnen ein paar Punkte hinwerfe, und Sie bitte, irgendwas Spannendes daraus zu konstruieren, nur mit diesem Zirkel und diesem Lineal. Ist das dann möglich? Wie kann man das vorher sehen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das mathematisch zu analysieren? Und das wird sehr schnell sehr, sehr spannend. Dann fängt man also an mit, ja, also wenn ich jetzt in R Quadrat sowas habe wie 0, 0 und 1, 0 oder 0, 0 und 0, 1 oder so, also zwei solche Punkte und Abstand 1, dann kann ich die natürlichen Zahlen konstruieren, dann kann ich die ganzen Zahlen konstruieren, dann kann ich auch ganz schnell Brüche konstruieren, da geht ganz viel. Und man lernt dann so die Tricks, wie das geht. So, man wird dann sehr gut mit Zirkel und Stock. Und dann kommen so die ersten Sachen, wo man denkt, geht das gleich und ich bin nur zu blöd? Oder geht das in Wirklichkeit nicht? Und dann kommen klassische Fragen und die kommen total schnell. Quadratur des Kreises mit Zirkel und Lineal. Geht das nicht? Sprich, wenn ich einen Kreis habe und ich möchte ein Quadrat basteln mit dem gleichen Flächeninhalt, kann ich das mit Zirkel und Lineal machen? Die Antwort ist nein, aber es ist schwierig, das zu beantworten. Relativ schwierig. Nicht schwierig, wenn man ein bisschen Galois-Theorie gemacht hat, dann geht das ungefähr in Woche 3, glaube ich. Super schnell, weil man nicht viel Theorie braucht. Das gleiche für die Würfelverdopplung. Sie geben mir einen Würfel und ich soll einen Würfel konstruieren mit dem doppelten Volumen, mit Zirkel und Lineal. Da könnte man sogar denken, das geht vielleicht, wenn man sich nur geschickt genug anstellt. Die Antwort ist nein, im Allgemeinen geht es nicht. Und dann war da noch irgendwas. Genau, Winkeldrittelung. Ist auch sowas. Also Winkelteilung, je nachdem, was man da teilen soll, da geht manches, aber halt längst nicht alles. Und Winkeldrittelung geht im Allgemeinen zum Beispiel auch nicht. Und das ist auch überhaupt nicht klar, warum nicht. Kann man aber mit ganz wenig Galois-Theorie zeigen. Der Witz ist, dass man diese Konstruierbarkeit übersetzt in ein Problem über Körpererweiterung, wo man einfach immer mehr Punkte dazu nimmt und deswegen größere Körper bekommt. Und dann geht es um den Erweiterungsgrad. Das heißt, man beweist Sachen über den Erweiterungsgrad und bekommt dann diese Fragen der Konstruierbarkeit geklärt. Dann hat man da schon ganz viel beantwortet und dann kommt die nächste Frage, nämlich Konstruktion von regelmäßigen Endecken. Und da wird es auch nochmal spannend, denn die Konstruktion regelmäßiger Endecke kann man sich ja super in der komplexen Zahlenebene veranschaulichen. Ich male hier einfach hin, nehme den Einheitskreis oder das Einheitsei und konstruiere jetzt mein regelmäßiges Endeck in folgender Weise. Ich fange an mit diesem Punkt, jetzt muss ich wissen, was N ist, dann trage ich hier den richtigen Winkel ab und kriege den nächsten Punkt und dann konstruiere ich so rum. Das kann ich machen. Aber geht denn das? Komme ich auf diesen ersten nächsten Punkt, den ich da brauche, den ich also konstruieren muss mit Zirkeln und Lineal? Kriege ich das hin? Wie hängt das von N ab? Für welche N geht das und für welche nicht? Das ist auch eine total berühmte Frage. Und da laufen wir dann zum ersten Mal gegen die Wand nach ein paar Wochen. Dann denken wir haben schon alles gekonnt. Und dann merken wir, nee, unsere Theorie reicht jetzt dafür noch nicht aus. Da müssen wir mehr tun. Gegen Ende der Vorlesung, wenn wir mehr wissen, können wir auch diese Frage klären. Und dann laufen aber noch so viele andere Fragen rum. Zum Beispiel benutzen wir ständig, dass man in C, also in Körper C, für Polynome vom Grad 1 oder größer immer Nullstellen findet. Und auch immer so viele, wie der Grad angibt. Aber warum ist das eigentlich so? Wer von Ihnen hat dafür schon einen Beweis gesehen? Vielleicht in Analysis oder so? Das heißt, wir glauben es eigentlich nur. Ist aber nicht so gut, wir sollten nicht so viele Sachen glauben. Also beweisen wir das in Galois-Theorie. Und wir sehen dann auch sofort ein allgemeineres Konzept. Das funktioniert nicht nur für Q und R und C und so, sondern es funktioniert allgemeiner. Und das ist auch spannend. Und wenn wir dann schon bei Nullstellen von Polynomen sind, dann stellt sich noch eine andere Frage, die kommt aus der Schule. Für welche Polynome findet man für die Nullstellen denn so schöne Lösungsformeln? So wie die PQ-Formel für Polynome von Grad 2 oder so. Auch das ist wieder was, was man übersetzen kann in Körpererweiterung. Denn die Idee ist, wenn ich schöne Lösungsformeln habe, dann brauche ich nur sowas wie Plus, Mal, Minus, Geteilt und vielleicht noch Wurzel ziehen. Und interessante Wurzeln sind auch erlaubt, sowas wie dritte Wurzel, bla. Wie weit komme ich damit? Man kommt nur bis Grad 4. Da ist Feierabend. Für Polynome vom Grad 5, und da kann man auch ganz einfach Beispiele hinschreiben, funktioniert das im Allgemeinen nicht mehr. Aber warum? Was ist denn da los? 5 ist doch keine so große Zahl. Das ist eine alte Frage. Da weiß man im Prinzip schon lange, was los ist, aber die Sprache hat sich verändert. Und jetzt haben wir ganz moderne Konzepte und können das innerhalb einer solchen Vorlesung klären. Am Ende wissen wir alles. Am Ende wissen wir alles. Wir haben diese Körpererweiterung. Da kommen dann Gruppen ins Spiel, die was mit der Permutation von Nullstellen von Polynomen zu tun haben. Und wir verstehen die Beziehung total. Wir können diese Auflösbarkeitsfragen für Polynome klären. Wir können das mit der Konstruierbarkeit klären. Am Ende ist alles klar. Und so wie die Vorlesung aufgebaut ist, mache ich das auch tatsächlich so, dass ich immer nur so ein bisschen Stoff weiterentwickle, bis wir die nächsten Fragen klären können. Und dann bleibt es relativ lange spannend. Und am Ende merken wir können alle Fragen beantworten. So. Ich habe da jedes Mal sehr viel Freude. Das war der kleine Teaser für Galois-Theorie. Ich hoffe, ich habe auf alles Wichtige hingewiesen. Und der große Leitfaden sind immer wieder Polynome und deren Nullstellen, einfach weil es daher kommt und weil es da auch so einen schönen Bezug zum Schulstoff hat. Und was man auch merkt in der Vorlesung, ist, dass man immer wieder mal so eine Woche hat mit so ein paar Resultaten, die irgendwie knackig sind und schwierig und technisch. Und dann kommen wieder schöne Anwendungen. Das ist so ein Wechselbad der Gefühle, das man da in der Vorlesung hat. Bei Zahlentheorie Zahlentheorie ist es ein bisschen anders, weil Zahlentheorie nicht ein durchlaufendes Thema hat, das immer wieder kommt, mit Fragen, die wir beantworten und die halt anspruchsvoller werden, sondern in der Zahlentheorie greifen wir verschiedene Aspekte auf, die wir in dieser Vorlesung schon gesehen haben, und wir vertiefen die und teilweise kriegen die auch eine neue Richtung. Zum Beispiel haben wir ja in dieser Vorlesung sowas gesehen wie die Gleichung x² plus y² gleich m aus n, also Summe von zwei Quadraten, und haben uns also gefragt, welche natürlichen Zahlen kann ich als Summe von zwei Quadraten schreiben. Dazu haben wir einen Satz, die Sache ist geklärt. Okay, was ist mit drei Quadraten? Wie ist die Lage da? Was ist mit vier Quadraten? Nein, es geht dann nicht weiter. Aber warum eigentlich nicht? Warum ist bei vier Quadraten die Lage dann schon geklärt? Das kann man sich ja zum Beispiel angucken. Dann könnte man auch das da oben noch anders erweitern, denn wir haben ja nicht nur diese Gleichung angeguckt, wir haben ja auch diese Gleichung angeschaut, die pythagoreischen Trippel. Und dahinter steckt eine berühmte Frage. Das ist Fermats großer Satz. Und man kann ja einfach mal den nächsten Exponenten angucken. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen großen Satz anschauen, das wäre ein bisschen ehrgeizig. Aber vielleicht das. Was ist da eigentlich los? Und interessanterweise ist das eine ganze Ecke schwieriger, aber wir werden Methoden entwickeln, mit denen man dann ein Gefühl dafür bekommt, was man zu tun hat. Hier sind wir in den Ring ZI gegangen, um das zu klären. Hier müssen wir auch einen geeigneten Ring finden, in dem das geht, und der ist für sich genommen schon sehr interessant. Aber man kann dann eben auch noch praktisches Zeug damit machen. Und dann kann man sich auch noch so was angucken wie x hoch 4, x hoch 4, z hoch 4, dann auch noch andere diophantische Gleichungen. Also damit verbringen wir relativ viel Zeit. Das macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß, diese Gleichungen zu sehen, sich Tricks zu überlegen, wie komme ich daran, welchen Ring muss ich mir jetzt anschauen, indem ich das Problem nochmal anders formulieren kann, was weiß ich über diesen Ring. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Deswegen ist es ein relativ großer Teil der Vorlesung, dieses Zeug. Dann, ja, Summen von Quadraten gedöns. Dann, oh ja, das ist auch immer schön, Primzahltest. Wir haben uns ja hier angeschaut, sowas wie den kleinen Satz von Fermat. Das heißt, wenn p kein Teil davon a ist, dann haben wir a hoch p minus 1 von 1 plus p. Und wir haben Charakterisierungen für Primzahlen gesehen, bei denen ich dann sowas gesagt habe, wie ja, das ist zwar schön, aber für einen Computer nicht handelbar. Da ist der Aufwand zu schnell zu groß. Hier rechnet man nur Potenzen aus und guckt, ob die zu 1 kongruent sind. Das ist für einen Computer ziemlich gut machbar. Und deswegen könnte man eigentlich versuchen, daraus einen Primzahltest zu basteln. Nach dem Motto, wenn das für Primzahlen gilt, dann kann man doch einfach mal gucken, stimmt vielleicht die andere Richtung, nämlich wenn das gilt, ist dann die Zahl p eine Primzahl. Das könnte eine erste Idee sein, wie man so einen Primzahltest entwickelt. Mit der Idee, dass man eben nur Potenzen ausrechnen muss und dass das für den Computer kein großes Problem ist. Dann merken wir, es gibt da ein paar Probleme, dann verfeinern wir das, dann versuchen wir zu analysieren, wo liegen die Probleme, wie kann man die beseitigen, was ist am Ende die Fehlerwahrscheinlichkeit, sowas gucken wir uns dann an. Und es gibt aber ja auch noch andere Ideen, wie man testen könnte. Wir haben noch andere Eigenschaften von Primzahlen, zum Beispiel Zeug, was mit quadratischen Resten zu tun hat. Man könnte Euler nehmen. Euler sagt doch sowas wie a über p ist kongruent zu a hoch p minus 1 halbe mod p. Dann könnte man doch sagen, okay, man testet eine Zahl auf Primalität, indem man sowas in der Art ausrechnet und nachguckt, stimmt das Symbol überein mit dieser Potenz auf der anderen Seite, modulo der Zahl. Das Problem ist nur, dass wenn man jetzt hier unten keine Primzahl stehen hat oder es nicht weiß, dass man dann ja keine Genresymbole hinschreiben kann. Die sind nur für Primzahlen definiert. Also müssen wir das verallgemeinern, das geht auch, da kommen wir zum Jacobi-Symbol, haben also dann eine Verallgemeinerung dieses Konzept, und dann kann man auf dieser Eigenschaft einen Primzahltest basteln und kann auch wieder gucken, wie gut ist der, was geht schief, was ist die Fehlerwahrscheinlichkeit. Und immer merken wir, dass wir in irgendwelche Probleme laufen. Wir kriegen da keine Tests, die so richtig toll sind, im Sinne von einmal angeworfen, kommt die richtige Antwort, auf jeden Fall. Aber wir werden auch ein Beispiel sehen für einen Test, der wirklich zuverlässig ist. Und das ist ein Test für besondere Zahlen, nämlich für Mersenne-Zahlen. Mersenne-Zahlen haben die Form 2n-1 und das sind manchmal Primzahlen. 3 ist zum Beispiel eine dieser Formen. 7 auch. 31 auch. Es ist eine offene Frage, ob es unendlich viele gibt. Weiß man noch nicht. Aber dafür gibt es einen Test. Wenn ich eine Mersenne-Zahl reinstecke, dann, also es gibt einen Test, der, wenn ich eine Mersenne-Zahl reinstecke, mir sagt, und zwar wirklich deterministisch, ob das eine Primzahl ist oder nicht. Und dafür brauchen wir auch wieder einen interessanten Ring. Da haben wir also wieder so ein bisschen Spaß mit Ringen und Einheiten und Irreduzibilität und bla. Und dann können wir diesen schönen Test beweisen. Das macht wirklich Spaß. Und dann habe ich noch so ein paar Zutaten da reingeworfen, die ein bisschen anders sind von der Geschmacksrichtung. Denn viel, was wir hier so machen, ist, würde ich sagen, elementare oder algebraische Zahlentheorie, in dem Sinne, dass man eher algebraisch drauf guckt. Und es gibt aber auch spannende Themen in der Zahlentheorie, die so ein bisschen analytisch daherkommen, wo man Abschätzungen macht und sowas. Und da werden wir auch ein bisschen was anschauen. So verschiedene zahlentheoretische Funktionen, Möbiusformel und so. Das macht auch Spaß. Ja, das ist eher eine Gemischtwarenladung. Und das hat den Vorteil, dass wenn man dann irgendwo mal rauskommt bei einem Thema und es irgendwie nicht so gerne mag, dass man dann weiß, das nächste Thema kommt bestimmt. Der Nachteil ist natürlich, dass man nicht so schön wie in der Graduatorie so einen roten Faden hat und so ein Thema, an dem man sich langhangelt, zu dem man immer wieder zurückkehrt. Das ist Geschmackssache, was man besser findet. Und außerdem ist der Umfang auch unterschiedlich. Die Graduatorie ist 4+2 und die Zeichentheorie ist 2+1. Und in beiden Vorlesungen sieht es momentan so aus, dass ich die Vorlesung halte und dass die Übung jemand anders macht und so sind wir da. Ich habe ein bisschen neu gemacht. Wollen Sie etwas fragen? Nee, ich habe Sie zugequatscht. Okay. Ich wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause und wir sehen uns auf Donnerstag. Bis dann.